Eure beiden Besenwagen-Gravel-Piloten kommen direkt von zwei harten Rennwochenenden in Winterberg und am Nürburgring. Was nach Après-Ski und Boxengasse klingt, waren zwei harte Gravel-Renntage, die uns noch in den Knochen stecken. Wir reiben uns heute den Schweiß aus den Augen, husten den Staub aus den Lungen und zumindest Simon spürt aktuell Muskelgruppen, die die Wissenschaft bisher noch gar nicht genannt hat. Kaum hatten unsere Reifen die Skipisten im Sauerland verdaut, ging es entlang der grünen Hölle auf die Suche nach der Ideallinie. 5 Runden um den Nürburgring mit Boxenstopps, Benzingeruch und Festival-Feeling. Während Paul mit seinem 6-Zylinder-Boxer aufs Podium der Deutschen Meisterschaft fuhr, musste Simons 3-Zylinder fast mit Motorschaden den ADAC rufen. Wie wir die beiden Höhen mit der Monster überstanden haben, wer im Feld den besten Reifengrip hatte und ob der Gravel-Sport am Nürburgring jetzt einen Le Mans-Style-Start braucht, klären wir in der heutigen Folge des Besenwagen-Gravels, ausgestattet von Schwalbe. Und hiermit möchte ich mich vielmals für diese vielleicht schon einschläfernde, monoton vorgetragene Einleitung entschuldigen. Aber ich bin ziemlich kaputt, fertig, stimmlich. Ich bin gerade an der Höhe, mein Mund ist trocken, wo ich viel getrunken habe. Und ich musste mich gerade durch diese Einleitung durchquälen, obwohl Simon mal wieder hervorragende Arbeit geleistet hat beim Schreiben dieser. Hallo Simon.
Hallo Paul. Hi. Ja, wo erreiche ich dich? Warum ist der Mund trocken und der Kopf so ein bisschen nebelig?
In meiner Kiminate. Nee, ich bin heute Montag nach Österreich gefahren zum Kühtai. Ich weiß nicht, man sagt ja nicht ins Kühtai, oder?
Das habe ich mich auch mal gefragt. Ich glaube, der Anstieg heißt, ich fahre das Kühtai hoch, aber man sagt ja nicht, ich fahre ins Dorf Kühtai hoch. Aber ich glaube, man fährt ins Dorf Kühtai. Also.
Ja, also ich bin auf jeden Fall in Kühtai, auf ein bisschen über 2000 Höhenmeter, in so einem Apartment-Hotel und mache jetzt hier 200 Wochen Höhentrainingslager in Vorbereitung auf die EM und WM. Und hatte heute eine sehr lange Anreise aus Düsseldorf, die eigentlich nicht so lang sein soll. Ich bin extra um 6 Uhr losgefahren, aber ja, mein 6-Zylinder wollte anders als die anderen 6-Zylinder und 4-Zylinder auf der Autobahn. Deswegen sind wir eher langsam unterwegs gewesen und hat sehr lange gedauert. Habe ich mich um 17.30 Uhr oder 18 Uhr noch aufs Rad geschwungen für 2 lockere Stunden. Also halbe Stunde Anschlag bergunter gefahren und dann 1,5 Stunden berghoch.
Wenn ich an Kühtai und Bergabfahren denke, muss ich direkt an meinen Ötztaler Radmarathon denken, den ich tatsächlich mal gemacht habe, ich glaube 2021. Und es war eine der schlimmsten Abfahrten, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Vom
Welche Seite?
Kühtai Richtung Brenner.
Welche Seite? Also
nach...
Warte mal.
Nach.
Aber nicht nach Innsbruck. Nicht Richtung Innsbruck.
Doch, ne? Richtung Innsbruck, wo man über diese vielen Weidegitter fährt.
Oder... Genau, aber dieser mega schnell.
Ja, ist asozial schnell. Also ich habe mir so mies eingeschissen auf diese Abfahrt, weil du fährst ja andauernd in diese Galerien rein und kurz vor den Galerien und kurz danach hast du diese Weidegitter, weil die, glaube ich, da oben so wildlaufende oder freilaufende Tiere haben. Und
auch Pferde.
Ja, und whatever. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir damals dann halt irgendwie ich glaube, der Zahler Radmarathon startet immer so um 6 Uhr oder so, keine Ahnung. Und dann fuhr man noch so halb in der, es war noch nicht so richtig, es war nicht dunkel, aber es war halt auch nicht so wirklich hell, weil es noch geregnet hatte. Ja, und dann schön in diese dunklen Galerien mit Sonnenbrille auf und so einen leicht nassen Metallstreben, über die man dann drüber fährt. Und währenddessen wird man dann von irgendwie so 60-jährigen Italienern auf dem Pinarello mit Felgenbremse überholt. Habe ich auf jeden Fall das Leben schon mehrfach an mir vorbeiziehen sehen, in dieser Abfahrt.
Ja, ich habe es mehrfach bei Kura mir vorbeiziehen sehen, weil, also dass man runterfährt, da muss man ja leider auch dann wieder hoch, in meinem Fall heute. Und der Grund, weshalb man ja auch so schnell ist, ist, weil es steil ist für sehr lange Zeit. Und ich habe mein kleines Kettenblatt vorne, das ist ein 41er und hinten ein 36. Also ist auf jeden Fall schon ein bisschen so mit Kraft und Draht so Talktraining. Aber ja, bin ja auch hier zum Trainieren, aber ich bin auf jeden Fall, ich bin gerade echt richtig kaputt, so kurz vorm Einschlafen hier bei der Aufnahme. Ich hoffe, ich kriege das hier einigermaßen gut über die Bühne mit dir. Aber sonst ist schön hier oben, war ich noch nie. Und Jake Gualula ist ja auch, das World Tour.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch, ich folge diesem Mattia Gafuri von Picnic, der die Swift Academy, ich glaube, er hat sie nicht gewonnen, er ist Zweiter geworden. Und das, glaube ich, mehrere Jahre hintereinander. Und der ist gerade auch da mit Picknick. Also da scheint auf jeden Fall ein bisschen was los zu sein, da oben auf der Passhöhe. Ja.
Ja, also hier in meiner Unterkunft ist, wie gesagt, Jaguar Lula. Ich habe jetzt Picknick noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt, aber hier oben ist halt echt nicht viel, ne?
Ja.
Im Sommer. Es ist auch nur zwei Straßen, hoch und runter. Aber bin Boxer hier und ist auf jeden Fall an den Ruhetagen, kann man sich sehr ganz gut gehen lassen, würde ich sagen.
Hast du auch einmal timmelst du auch auf dem Plan oder so? Irgendeine schöne Ausfahrt oder nur stumpf Tal rauf, runter?
Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein.
Hauptsache Höhe.
Timmelsjoch ist das runter Sölden und dann rüber Richtung Italien.
Genau,
ne?
Ja.
Ja, da war ich früher mal im Trainingslager, also ich glaube 2010, ist das schon ewig her, in so einer Sackgasse, oben in so einem letzten Hotel, bevor man quasi oben rüberfährt. Mal schauen, was das Training so sagt. Morgen 3,5 Stunden, also fahre ich wahrscheinlich runter nach Innsbruck und einfach wieder zurück. Und mal gucken. Aber ja, bin froh, hier oben zu sein, schön konzentriert zu trainieren und die Arbeit in die Beine reinbekommen. Was geht bei dir? Erholt?
Ich hatte gestern die glorreiche Idee, mit Freunden noch Paddle spielen zu gehen, was ich nie mache. Also ich war das original zweite Mal Paddle spielen in meinem Leben gestern und das hat auf den, auf den geschundenen Körper vom Nürburgring auch nochmal schöne Kreuzbelastung draufgepackt. Also halt nochmal schön die komplett entgegengesetzten Muskeln beansprucht und dementsprechend bin ich heute ganz schön platt aufgewacht. Also ich habe mich heute Morgen echt gefühlt, als hätte ich irgendwie so eine halbe Grippe im Anmarsch. Aber dann habe ich mich auch irgendwie an die erste Runde DM zurück erinnert, wo es super staubig war. Ja, und dann einfach zweimal relativ intensiv Sport gemacht am Wochenende, merkt man dann doch schon in den Knochen. Aber das habe ich mittlerweile.
Ja, du kommst ja langsam in das Alter.
Ja, ne? Ü30 ist kein No-Joke. Jetzt wird's ernst. Ja, genau. Aber ansonsten, nee, mittlerweile, heute Morgen habe ich mir echt ein bisschen Gedanken gemacht, dachte mir so, war das einer zu viel, aber mittlerweile geht's wieder super, habe mich gut erholt und ja, habe aber jetzt auch irgendwie in den Terminkalender reingeguckt und bei mir ist jetzt irgendwie relativ leer die kommenden Wochen, was so Radrennen angeht. Ich werde jetzt mal hier am Mittwoch zur Tour de Neuss fahren und vielleicht Freitag noch zur Schmitternacht in Hürth und da mal zuschauen. Ich glaube, Nils Polit ist bei beiden am Start und auch so ein paar andere, die Tour gefahren sind. Das wird immer ganz lustig eigentlich.
Aber hast du EM auf dem Plan oder fährst du nicht?
Da bin ich noch unschlüssig. An sich liebe ich das Rennen in Huferlies. Ich finde das irgendwie richtig geil. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich kenne jetzt, glaube ich, niemanden, der jetzt so aus meiner Ecke hier selber fahren würde. Von daher.
Ich?
Echt? Vielleicht können wir auch eine Reisegruppe aufmachen. Also.
Hey, ist Europameisterschaft. Natürlich.
Ja, hast du auch gerade gesagt, stimmt. Aber ja, also so aus meiner unmittelbaren Bubble, sage ich mal, mit denen ich jetzt sonst immer zu Rennen fahre, tatsächlich niemand. Aber eigentlich mag ich das Rennen total gerne.
Krass. Ja. Ich jetzt gedacht, dass da mehr hinfahren. Boah, das ist ja wirklich um die Ecke und das ist ja so, weil es der WM dies Jahr, weil die einfach so weit weg ist, ne, machen ja viel nicht. Dachte ich, dass jetzt dann Leute die EM sich so als Ziel nehmen, aber anscheinend ist das nicht der Fall.
Ja, ich muss mal schauen, wie sich meine Form so entwickelt, weil die ist aktuell irgendwie sehr weit im Keller, wie man im Intro schon gehört hat. Also der Dreizylinder ist leider überhaupt nicht gut in Form. Aber vielleicht, ich muss mir noch mal ein paar Videos von letztem Jahr angucken und vielleicht kriege ich dann doch wieder Bock und melde mich an. Weil an sich, wie gesagt, ich finde das Rennen ist so richtig auf Messerschneide, so ein bisschen Madness, aber eigentlich ganz cool. Und ja, vielleicht gebe ich mir einen Ruck. Who knows?
Gut. Bevor wir jetzt aber gleich mal hier zu den Rennen kommen, die wir beide in den letzten Wochen absolviert haben, gemeinsam oder auch nicht gemeinsam, je nachdem, wie man es sehen will. Wir haben ein schönes Gewinnspiel mit unserem Partner Schwalbe am Start. Und zwar wollen wir da ein paar Reifen rausgeben. Wie viele und was, komme ich gleich zu. Aber natürlich gibt es die nicht einfach nur so, sondern ihr müsst ein bisschen was leisten. Ihr müsst quasi so ein bisschen Fahrrad fahren in den nächsten Wochen. um in die engere Auswahl derer zu kommen, die dann die Möglichkeit haben, den Preis, den ich gleich bekannt gebe, zu erhalten. Soll ich erstmal den nennen oder du willst die Bedingungen nennen? Wie wollen wir anfangen?
Ach, eigentlich den.
Erstmal schmackhaft
genau,
machen.
Genau, erstmal schmackhaft machen, finde ich. Das ist eigentlich nicht
verkehrt. Erstmal das Ding schmackhaft machen.
Genau.
Okay, sehr gut. Dann, ich rufe mir das nochmal hier auf. Also, Schwalbe wird 3x5 Sätze verlosen. Und zwar, ja, Sätze eurer Wahl. Je nachdem, ob ihr irgendwie ein Gravelrad habt, ein Straßenrad, ein Crossrad, ein Touringrad, ein Dreirad, was auch immer, wo ihr halt dann diese Reifen irgendwie gebrauchen könntet. Schwalbe wird sich dazu die Zeit nehmen und euch irgendwie auch beraten, damit man quasi den perfekten Reifen oder die perfekten Reifen für euch findet, je nachdem, was eure Saisonziele sind und welche Fahrräder ihr habt, Breiten, Pipapo, ne? Gibt es ja 1000 verschiedene Möglichkeiten am Ende des Tages. Dazu gibt es dann noch so Tubeless-Zeugs wie Schläuche, Milch, dann diese Conversion Kits, damit ihr von normalem Presta-Ventil auf Clickwalve wechseln könnt. Dann gibt es diesen Tire Booster, womit ihr dann Tubeless-Reifen auch quasi dementsprechend gut aufpumpen könnt oder halt diese so ploppen könnt. Alles, was ihr halt braucht, um, wenn ihr Interesse habt, auf Tubeless zum Beispiel umzurüsten. Genau, das ist der Preis. Und ich glaube, das ist ein ganz cooler Preis. Aber um quasi da mitmachen zu können, ja, und in die Auswahl zu kommen, müsst ihr Folgendes machen. Und zwar, Simon, was?
Yes, da muss man ein bisschen was leisten für. Ein paar von euch, habe ich schon gesehen, sind schon der Besenwagen-Gravel-Community bei Strava beigetreten oder dem Besenwagen-Gravel-Club bei Strava beigetreten. Und das ist erstmal so die Voraussetzung, um an der Challenge teilzunehmen. Wir haben heute den 27. August, die Folge, heute ist der 27. Juli. Die Folge kommt am...
Wir sind beide,
nicht ganz frisch. Bei mir kann es aber nicht an der Höhe liegen. Genau, und am 28., also jetzt am Dienstag, kommt die Folge raus. Für euch maßgeblich ist aber der Start der Challenge am 3. August, also quasi jetzt nächsten Montag. Und die Challenge läuft dann bis zum 6. September, also ein Sonntag. Und in diesen 5 Wochen sind das dann insgesamt, müsst ihr jede Woche 200 Kilometer Rad fahren, so dass wir die bei Strava in der Gruppe sehen. Heißt, ihr tretet dem Strava-Club bei, dann fahrt ihr ab dem 3. August bis zum 6. September jede Woche 200 Kilometer mit dem Rad, ladet das bei Strava hoch, das wird dann automatisch in dem Leaderboard unseres Strava-Clubs dann auch dargestellt und wir scannen das dann oder wir screenen das dann und am Ende dieser 5 Wochen seid ihr dann automatisch quasi im Lostopf drin, wenn ihr jede Woche die mindestens 200 Kilometer gefahren seid und könnt euch dann quasi diesen Jahresvorrat, ich meine, das sind ja insgesamt 10 Reifen, an Schwalbereifen gewinnen. Das wird dann ausgelost von uns, machen wir dann auch direkt in der darauf folgenden Folge am Montag, die dann am Dienstag rauskommt. Und ja, ich glaube, es ist ein geiler Gewinn. Und wenn ich mal so an meine Reifennutzung zurückdenke, dann kommt man damit auch bestimmt ein bisschen länger als ein Jahresvorrat hin. Also echt ganz cool, sich ein Jahr keine Gedanken machen zu müssen, vor allem wenn man so verschiedene Ziele hat. Ne? Also ich gehe zum Beispiel im Winter immer ganz gerne crossen und dafür dann einen eigenen Satz zu haben, vielleicht noch für ein schnelles Rennen im Sommer noch einen Satz Slick und ein matschiges Rennen noch eins mit Profil und dann noch irgendwie 2 andere Funky-Sätze. Ist auf jeden Fall ganz cool, da ist, glaube ich, dann für alle, die das gewinnen, mehr als genug dabei, was die Auswahl angeht. Und ja, ich bin gespannt. Ich muss mal schauen, ob ich selber, das ist eine Challenge, die ich mir selber setze, ob ich die 200 Kilometer jede Woche schaffe, weil es ist irgendwie, es klingt auf den ersten Blick irgendwie gar nicht so wenig, aber die Konsistenz dann oder die Konstanz hinzukriegen ist, glaube ich, schon Herausforderung genug. Von daher, wir glauben, das ist eine coole Challenge und freuen uns, wenn ihr mitmacht. Darüber hinaus noch ein bisschen Werbung dann für den Strava Club. Tretet dem gerne bei, auch wenn ihr nicht an der Challenge teilnehmen möchtet. Da könnt ihr euch austauschen, was Routen angeht. Da kann man auch Beiträge teilen, Strecken teilen. Kann man sich ein bisschen was abgucken, wenn wir beide hier was fahren oder sonst jemand was fährt. Und ja, ist eine coole Sache. Vielen, vielen Dank an Schwalbe, dass die das möglich machen und so einen coolen Gewinn zur Verfügung stellen. Und das war's, glaube ich, an Infos.
Genau, und wie gesagt, in dem Zuge würde ich allen raten, die dann irgendwie gewinnen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch auf jeden Fall die ClickValve-Produkte geben zu lassen und da von ja, Presta auf ClickValve wechselt, weil das war für mich jetzt echt so ein Mini-Game-Changer. Ich finde es mega geil. Also ich liebe es.
Ich habe letztens irgendwie aus Fun Fact oder als Fun Fact für mich recherchiert, wie lange es diese Presta oder französischen Ventile schon gibt. Und die gibt es einfach seit 1800 irgendwas, ne? Also die Dinger sind halt original irgendwie 130, 140 Jahre alt oder so. Und wurden, also in der Zwischenzeit gab es, glaube ich, noch Holzfelgen. Oder damals gab es noch Holzfelgen, so mehr oder weniger. Und in der Zwischenzeit ist ja einiges passiert und ich konnte irgendwie nicht ganz glauben, dass in der Zwischenzeit noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, das Ventil mal neu zu erfinden. Aber jo.
Ja, und ich habe es am Anfang nicht ernst genommen, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es jetzt auf allen Rädern und ist auch gerade im Rennen, wenn man mal eben einen Platten hat und schnell Luft wieder rein muss, das spart halt richtig Zeit, weil du es nicht aufschrauben musst und nicht zuschrauben. Mhm. Und du kannst halt einfach aufmachen, die CO2-Kartusche oder deine Elektropumpe. Und kann halt sofort losgehen. Also das ist schon ganz ja. geil. Und vor allem auch mehr Luftdurchfluss, ne? Also das heißt, es ist natürlich auch einfacher, irgendwie einen Reifen dann wieder zum Ploppen zu bringen, damit er auf der Felge richtig drauf sitzt, wenn du irgendwie Hookless hast oder so. Genau. Macht damit, ist geil und tauscht euch gerne in dem Club aus.
Yes. Und richtig. Klaut Routen und sowas.
Ja, genau. Dann gehen wir mal rein in das, was die letzten zwei Wochen so mit uns geschehen ist.
Yes.
Ja, also wir haben ja in den letzten zwei Wochen, ja, wie gesagt, diese beiden Rennen bestritten, Free Rides im Winterberg und dann die Gravel DM. Lass uns mal mit Free Rides anfangen, wo ich ja die Etappenfahrt gefahren bin und du das UCI-Rennen. Erstmal, wie lief es bei dir? Also wie war das UCI-Rennen für dich?
Ich hatte echt Respekt vorm Rennen, muss ich sagen, weil ich auf jeden Fall mit 5 Stunden so kalkuliert hatte und das ist auf jeden Fall so die Dauer, wo ich immer regelmäßig eingehe. Gerade halt auch so wegen den Höhenmetern, ne? Es ging ja schon so Richtung 3000 Höhenmeter und dann halt so knapp 125 Kilometer und ja, halt einfach so bei meinem aktuellen Fitnesszustand mit irgendwie relativ wenig Training und vor allem relativ wenig strukturiertem Training und auch dem Bikepacking in den Knochen, was ich jetzt auch irgendwie gemerkt habe, habe ich noch nicht so richtig verdaut irgendwie. Ja, habe ich mich da echt auf einen langen Tag vorbereitet, weswegen ich dann so ein bisschen den Start, zwar so die ersten 10 Minuten relativ intensiv gefahren bin, einfach um so ein bisschen aus dem hektischen Hauptfeld rauszukommen, aber dann halt echt so einen harten Limiter reingesetzt habe, dass ich halt in den Anstiegen nicht über 260, 270 Watt fahre, einfach weil die Anstiege dann auch relativ ja, lang waren zum Teil oder es waren halt ein paar längere Anstiege drin, wo man dann halt auch mal ein bisschen sich in ein Tempo so reinsetteln konnte und da wusste ich einfach, wenn ich das in den ersten beiden Runden übertreibe, dann ja, werde ich dafür am Ende bezahlen und habe das dann auch eigentlich relativ diszipliniert durchgezogen, bin dann zwar ein relativ einsames Rennen gefahren, weil natürlich am Anfang noch irgendwie ziemlich viele Leute versuchen, an jeder Gruppe dran zu bleiben, auch wenn sie es dann vielleicht irgendwie am Ende nicht so ganz schaffen. Bin dann damit eigentlich so die erste Runde und dann auch den Beginn der zweiten Runde irgendwie ganz gut gefahren, weil ich dann halt auch schon angefangen habe, die ersten Leute, die am Anfang viel zu tief reingegangen oder viel zu schnell reingegangen sind, habe ich dann schon wieder angefangen, so einzusammeln. Hab mir dann aber in der Abfahrt einmal richtig schön dieser sehr, sehr langen Abfahrt, die auch ziemlich schnell war, ja, schön die Seitenwand am Reifen aufgeschlitzt, einmal schön so fast der Länge nach und ich konnte es mit einem Plug ganz kurz flicken, hatte dann ja eine Kartusche schon reingepackt in den Reifen, also eine CO2-Kartusche schon reingepackt. Hat dann so gefühlt mit einem halben Bar so ein bisschen gehalten. Ich bin dann noch ja so 2-3 Kilometer weitergefahren. Das war dann aber so ein großer Cut in der Seitenwand, dass ich dann halt nochmal anhalten musste, versucht habe, noch einen zweiten Plug daneben reinzumachen in den Reifen. Und ja, habe dann noch die zweite Kartusche irgendwie versucht, da reinzupacken. Leider sind mir die Plugs dann entgegengekommen. Und der Reifen hat nicht mehr so wirklich dicht gehalten, sodass ich dann halt irgendwie von diesem, es war auch leider echt der am weitesten entfernte Punkt von der Strecke, konnte ich dann schön nach Hause oder zum Start wieder zurück eiern, so auf, keine Ahnung, gefühlt echt 0,3, 0,4 Bar auf dem Hinterrad, konnte dann noch schön Single Trail hochschieben, und ja, dann war mein Rennen irgendwie nach so bisschen mehr als anderthalb Runden leider gelaufen, und ich hatte noch super viel im Tank, also ich kam super, super frisch im Ziel an, weil ich mich halt echt so sehr konservativ gepaced hatte. Also das hat sich dann irgendwie nicht so zufriedenstellend angefühlt auf jeden Fall. Muss aber sagen, ich war bisher nur einmal im Winter in Winterberg, so zum, ich glaube, Schlittenfahren oder so. Aber die Gegend ist echt zum Graveln echt sehr, sehr geil. Halt super viele schöne, breite Forstwege, die sich so schön an den Hügeln da entlang schlängeln. Und macht schon Bock. Also wenn man jetzt nicht gerade die Skipiste immer mitnimmt, dann kann man da schon echt sehr, sehr geil graveln, finde ich. Von daher.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich finde auch, dass die Gegend zum Graveln mega geil ist. Gleichzeitig, weil wir natürlich irgendwie auch fast auf dem höchsten Punkt war und dann irgendwie auch sehr weit runtergefahren sind, war es irgendwie so gegeben, dass natürlich der Kurs extrem hart war. Also ich komme jetzt auch gleich mal irgendwie zu meinem Rennen, aber so generell muss man sagen, das ist, ich finde, somit einer der schwersten Kurse dieses Jahr waren, würde ich sagen, die wir so in diesem UCI-Kalender hatten. Natürlich waren wir auch alle schon so ein bisschen breit, die Rundfahrt gefahren sind, gegen die irgendwie frischen Jungs, die da reingekommen sind, nur fürs UCI-Rennen, aber trotzdem war schon mega anspruchsvoll, weil du auch nie so richtig mal rollen lassen konnte, es war selbst die lange Abfahrt hinten runter, zumindest bei uns vorne, musstest du auch eigentlich sehr, sehr viel treten, weil es so schnell war und auch so Gegenwind zum Teil drauf stand. Und ja, war mega anspruchsvoll, aber halt tendenziell halt war auch mega geil. Also ich glaube, wenn man da sich eine solide Mountainbike-Übersetzung drauf macht und einfach nur auch gutes Training machen will, dann ist es schon eine geile Gegend auch zum Radfahren. Also definitiv. Von daher, dahingehend habe ich das schon ziemlich gefeiert. Und fand auch dieses Konzept mit der Rundfahrt und dem UCI-Rennen eigentlich sehr gut. Vielleicht würde ich das UCI-Rennen eher auf den zweiten Tag legen in Zukunft, weil ich glaube, das hat einfach zu viel gekostet hinten raus. Gerade beim Männerrennen, das war einfach brutal. Die waren einfach alle stehen tot. Und dann hast du eben nicht so richtig, ja, eindeutiges Rennen. Ne? Du hast dann irgendwie so einen großen Gap gehabt zum Sieger. Und die hinten sind halt auf Gesamtwertung dann auch gefahren, was ja erstmal gut ist, weil das heißt natürlich auch, dass die Wertigkeit für die Etappenfahrt dann da war, wenn die Jungs eher auf die Gesamtwertung geschaut haben, als auf das Tagesergebnis für das UCI oder für die UCI. Aber ja, ich glaube, nächstes Jahr das auf den Samstag zu legen, wäre eine gute Wahl und dann den Sonntag vielleicht einen Ticken einfacher zu gestalten. Also vielleicht gar nicht unbedingt von dem Rundkurs selber, aber von dem Anzahl der Runden, die man irgendwie absolvieren muss, weil sowohl Samstag als auch Sonntag 3 Runden war schon anspruchsvoll, muss ich sagen.
Ich finde auch so, also 100 Kilometer mit 2.500 Höhenmeter hätte wahrscheinlich auch gereicht. Ne? Weil, also ich kann ja...
Auch das ist noch viel, ne? Das ist auch einfach noch... Das ist auch einfach immer echt noch viel.
Genau, ich kann ja vielleicht einmal kurz über die Ergebnisse drüber gehen. Bei den Frauen gewinnt Nele Lein in knapp 4,5 Stunden oder 4 Stunden 35. Und daran sieht man dann eigentlich schon, dass es ein sehr, sehr langes Rennen eigentlich war. Ne? Weil ich finde, die so in der Frauenelite sind die Zeiten dann schon auch häufig eher Richtung 4 Stunden. Und dann hat sie auch relativ große Zeitabstände zur Zweit- und Drittplatzierten. Zweite wird Elena Hartmann und Dritte wird Nicole Frayn aus Australien. Und genau dazwischen liegen dann insgesamt 10 Minuten. Also man merkt, das Rennen ist schon echt eher auf der sehr, sehr langen und anspruchsvollen Seite der UCI-Rennen. Genau, und bei den Männern wird Jonas Lindberg aus Dänemark ebenfalls echt mit einem riesen Zeitabstand von 6 Minuten Erster. Vor Kevin Panhuysen aus Belgien und Dritter wird Hannes Rieger. Genau. Und ja, also ich finde, also genau das, was du sagst, ne, die Runde mega schön und super cool zu fahren. Ja, auch tatsächlich echt quasi gar keinen Asphaltanteil drin. Außer dieser kurze Radweg, der auch echt richtig cool zu fahren war und irgendwie ein kleines Stück Asphalt oben auf dieser Kuppe, auf diesem offenen Abschnitt. Aber ansonsten halt auch einfach echt irgendwie eine cool gebaute Strecke. Und ich finde auch ab ab Runde 2, wenn man sich einmal, oder wenn man Recon gemacht hätte, habe ich jetzt nicht gemacht, aber wenn man sich einmal an die Abfahrt auf der Skipiste gewöhnt hat, dann finde ich auch machbar, auf jeden Fall. Also in der ersten Runde hat die mich echt ein bisschen aus der Kalten erwischt und ich wusste überhaupt nicht, wie ich die fahren soll, wusste aber in der zweiten Runde dann irgendwie ganz gut damit umzugehen. Und ja, coole, finde ich eine coole Strecke und auch generell irgendwie coole Gegend.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass die Skipiste, dass es gefährlicher aussah, als es am Ende dann war. Und von daher, das war voll machbar. Und ja, genau, das ist ja gerade die Ergebnisse dann vom quasi UCI-Rennen vorgelesen. Die Nele Lang gewinnt dann auch noch das Etappenrennen. Und bei den Männern gewinnt das Etappenrennen der Kevin Kuhn von Cube Heizomat, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt komplett heißt, um ehrlich zu sein. Ist aber eigentlich ein Schweizer und eigentlich auch Crosser. Und nicht eigentlich, sondern ist Crosser. Der gewinnt die Etappenfahrt da. Aber ja, wie gesagt, eigentlich geiles Event. Ich hoffe, das findet im nächsten Jahr nochmal so statt. Ich habe natürlich schon mit dem Veranstalter gesprochen im Nachhinein. Und bin mal gespannt, welche Veränderungen es da dann im nächsten Jahr geben wird. Aber ich glaube, generell war das Feedback eigentlich sehr positiv. Die Leute haben es gut angenommen. Und es ist mega schwer gewesen. Aber ich glaube auch, dass viele Leute darauf nicht eingestellt waren, wie schwer es ist. Und wenn man jetzt nicht sehr weiß, wie schwer es ist, geht man mit ganz anderen Erwartungen rein, vielleicht auch einer anderen Vorbereitung und lässt vielleicht auch andere Rennen weg, um dann das zu fahren. Weil am Ende des Tages ist es eine geile Ecke, um irgendwie auch länger zu bleiben. Ich finde auch, was man auch nicht unterschätzen darf, ist ja, was so Logistik vor Ort angeht. Ne? Also du hast haufenweise Restaurants, die einigermaßen okay sind von Preisen. Du kriegst Airbnbs, die auch noch bezahlbar sind, auch Hotels, die bezahlbar sind. Jetzt alles mal im Kontext gesehen, was mittlerweile andere Rennen kosten, wo du auch irgendwie auch, wenn du hinreist und so, fand ich das jetzt eigentlich schon auch dahingehend die Infrastruktur ganz nice.
Und ich glaube, wenn du als Mensch aus den Niederlanden dahin kommst, kannst du auch einfach weiter Niederländisch sprechen oder Holländisch sprechen. Darauf sind die Locals auf jeden Fall eingestellt.
Du kannst dein Essen essen, du kannst deine Sprache sprechen. Ist eigentlich top, für dich wie zu Hause. Ey, aber ganz ehrlich, Winterberg und hier oben Kütai, auch nur Holländer. Hier fahren auch nur gelbe Nummernschilder durch die Gegend.
Ja. Das ist echt krass. Das war jetzt auf dem Weg zum Nürburgring, das kurze Stück Autobahn, was ich gefahren bin, in Süden runter, war das auch echt. Die ganze Autobahn voller gelber Nummernschilder. Genau, vielleicht noch eine Sache kurz zum Rennen. Hattest du irgendwie noch mit, weil Mats Wirtz-Schmidt war ja eigentlich so der Headliner am Start. Hattest du mit ihm noch kurz gequatscht, weil er ist ja auch die Etappen eigentlich gefahren, ne? Wie? Ach doch, nee, nicht, okay.
Er ist nur
okay, und wie lange war er beim UCI-Rennen jetzt dabei? Weil er ist ja leider nicht bis zu Ende gefahren.
Nicht ganz eine Runde. Oh, okay. er stand in der Wurzelabfahrt runter zum Ziel, stand da irgendwann links. Und ich weiß aber nicht, was mit ihm los war. Er hat irgendwas am Vorderrad gemacht. Kann sein, dass er, also offensichtlich hat er Platten oder so, oder vielleicht hat er irgendwas kaputt gemacht, dass es so gravierend war, dass er nicht weiterfahren konnte.
Oh, okay.
Ich weiß es aber nicht. Ich habe jetzt auch nichts aus dem Ziel, ich habe jetzt auch ihm nicht mehr danach gefragt, weil er noch bei der Tour unterwegs war, fürs dänische Fernsehen. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas Gravierendes gewesen ist. Ich habe jetzt auch von niemandem was gehört, weil er muss ja irgendwie noch runtergerollt sein, aber da hat jetzt auch niemand irgendwas gesehen oder, ja, von daher kann ich ja jetzt auch nicht sagen, was da war. Right.
Ich hatte noch gesehen, du hattest ein extra leichtes Rad, quasi, ich glaube, das erste Mal bei einem Rennen am Start, oder? Also du bist das Rad zumindest das erste Mal bei einem Gravel-Rennen gefahren, meine ich, oder?
Genau, ich habe sonst bis jetzt immer das Lilane gefahren, das Lilane Backroad von Rose, und habe jetzt nochmal einen Rahmen bekommen, der komplett ohne Lack war, und dann irgendwie auch von Zip nochmal leichte Laufräder mir besorgt. Also klar, das ist irgendwie alles am Ende so Pfennigfuchserei, ne? Aber ich denke halt, dass man da, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwo noch runterzugehen vom Gewicht beim Material, sollte man es irgendwie wahrnehmen. Und jetzt in dem Fall ist es halt auch mein Job und ich habe natürlich die Möglichkeit, das Material auch umsonst zu bekommen, dann nutze ich das natürlich für mich irgendwie auch. Und von daher habe ich das gemacht und bin da auch in der leichtesten Konfiguration auf 7,7. Was jetzt das leichteste Rad ist, was ich bis jetzt hatte im Gravel-Bereich. Gibt sicherlich auch irgendwelche modernen Räder, die noch leichter sind. Ich weiß aber auch von Rädern, die noch nicht veröffentlicht wurden von anderen Herstellern, dass die wesentlich schwerer sind.
Ja, vor allem mit
als mein Rad mit Lack. Von daher ist das, glaube ich, ein solides Gewicht und ja, kann man sich, gibt ja mal Leute, die sich über sowas auch lustig machen, aber am Ende, man arbeitet an sich selbst, am Material halt dann auch und ja.
Genau. Cool, interessant. Sollen wir rüber ins nächste Mittelgebirge gehen? vom Sauerland in die Eifel quasi einmal rüber. Tatsächlich irgendwie zwei auch relativ ähnliche Rennen eigentlich, ne? Also beides mit langen Anstiegen für, ich sag mal jetzt so, für mitteldeutsche Verhältnisse. Auch so von, ich finde, vom Untergrund und von den Arten der Wege, die man gefahren ist, relativ ähnlich, würde ich fast sagen, oder?
Also ich fand, ja, stimmt schon ähnlich, aber dann doch irgendwie nicht vom Fahren her. Ich fand, am Nürburgring hattest du, da ist so mehr Phasen, die gerollt haben, ist das falsche Wort, aber du hast so mehr Ruhephasen gehabt, gefühlt. Oder zumindest Phasen, wo du einen guten Rhythmus mal irgendwie auch auf glatter Oberfläche fahren kannst. Weißt du, also du hast die Döttinger Höhe gehabt, dieses lange Asphaltstück hoch zu Zielgeraden. Du hast dann den Grand Prix-Kurs gehabt. Also du hast irgendwie so Ruhephase, das falsche Wort dafür, aber eben, ja, also es hat sich mehr nach Ruhephase angefühlt, als jetzt irgendwie am Winterberg, wo du gefühlt immer irgendwie auf dem Gas standest, irgendeiner Art und Weise. Und deswegen fand ich Nürburgring, da Nürburgring war wirklich mehr so, es kam wirklich wie so ein Mountainbike-Rennen ein bisschen vor. Also Abfahrten, dann irgendwie berghoch kicken, Abfahrten, weißt du? So ein bisschen so die Richtung. Genau. Aber ich meine, am Ende ist es natürlich auch irgendwie ein ehemaliger Mountainbike-Marathon-Kurs, obwohl das nicht ganz stimmt, weil der Kurs natürlich nicht identisch ist mit dem ehemaligen Mountainbike-Marathon-Kurs, aber die Gegebenheiten und am Ende liegt es denselben Fahrertyp, würde ich sagen. Aber ich fand Nürburgring einfach, also angenehmer zu fahren,
sagen wir mal. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, ich war zwar leer, also vom System her nach dem Rennen, aber körperlich ging es mir eigentlich in Ordnung. Also ich finde, ich hatte jetzt nicht irgendwie Handgelenke, Nacken oder so, was man manchmal bei extrem roughen Rennen hat, dass man halt wirklich so ein bisschen Schmerzen auch so in den Gliedmaßen hat. Das hatte ich, finde ich, da überhaupt nicht. Ich war halt nur einfach massiv, massiv leer. Wollen wir einmal in die Ergebnisse vielleicht zuerst reingehen. Wer deutsche Meisterin und deutscher Meister im Gravel geworden ist, das ist dann bei den Männern Emil Herzog geworden, vom Team Red Bull Bora Hansgrohe, mit einer Zeit von 3 Stunden 53. Zweiter Platz wird Hannes Rieger und dritter Platz wirst du. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu.
Danke.
Genau, auch Emil Herzog. Ich hatte irgendwann mal auf die Lap-Taste gedrückt, als er mich dann irgendwie, ich glaube, in Runde 3 oder gegen Ende der Runde 3 irgendwie eingeholt hatte. Und auch mit ein bisschen Abstand, auch mit 5 Minuten Abstand zu euch beiden reingekommen, also zu Hannes und dir reingekommen. War, glaube ich, auch, also so wie er dann auch im Vergleich zu einigen anderen dann die Anstiege hochgefahren ist, oder beziehungsweise als ich das dann gesehen hatte in dem Moment, hat man dann doch vielleicht nochmal den Unterschied zur World Tour gemerkt. War dann auch echt in Runde 3 dann, oder ich glaube an dem Streckenabschnitt, wo ich ihn gesehen hatte, kam man gerade relativ frisch aus einer Abfahrt runter, aber ich habe auf jeden Fall neidisch an seinem Hinterrad hochgeguckt, als er da hochgeflügt ist, und dachte mir so, ach ja, so ein halbes Bein hätte ich jetzt auch noch gerne dran, um nur ein bisschen einfacher die Berge hochzukommen. Aber genau, das zu dem deutschen Meister, und deutsche Meisterin wird, ich muss hier einmal kurz scrollen, oder wenn du es schnell aus dem Kopf weißt.
Ja, Ronja Eipel vor Nele Lang, und die dritte müsstest du mir jetzt auch gerade mal nennen, weil die weiß ich auch nicht.
Ich wühle mich gerade hier durch die Ergebnisliste und
raus. Genau, wir wollen ja sicherlich irgendwie gleich dazu kommen, sind das irgendwie Überraschungssieger und Siegerinnen und pipapo. Ich glaube, dazu kann man, glaube ich, sagen, ich glaube, als wir die Folge aufgenommen haben mit meinem Coach, also vor der DM, ich weiß nicht, ob da die Startliste schon draußen war, kann sein, noch nicht final, aber als ich dann gesehen habe, dass Ronja Eibel auf der Startliste stand, wusste ich schon, okay, gut, dass dieses, ja, das kann nochmal irgendwie interessant werden. Also da hat natürlich dann irgendwann auch noch kurz vorm Start, hat ja Rosa Klöser, die Titelverteidigerin, in Start abgesagt, weil sie für die Frauen-Tour de France von ihrem Team nominiert wurde und sich somit darauf fokussiert hat oder fokussiert. Und demzufolge, als ich das Ergebnis gesehen habe, war ich gar nicht so überrascht, weil Ronja ist eine Mountainbike-Weltcup-Fahrerin, auch schon ein paar Mal deutsche Meisterin gewesen, ein Riesentalent, hatte so, ich würde sagen, so eventuell ein paar schwierigere Jahre, ist jetzt aber seit letztem Jahr wieder auf einem guten Weg und hat dieses Jahr auch nochmal einen richtig großen Schritt gemacht und ja, konnte da halt eben mit Nele das Rennen über weite Strecken bestimmen und dann am Ende ja, dann irgendwie auch den Sieg einfahren. Und wir können es natürlich auch, ne, am besten machen, indem Ronja das mal kurz selber erklärt oder erzählt, wie das Rennen eigentlich für sie gelaufen ist. Demzufolge spiele ich das jetzt mal kurz ab.
Ja, also zu meinem Rennen. Ich wusste natürlich gar nicht, was mich erwartet, weil das mein erstes Gravel-Rennen war. Demnach bin ich am Anfang einfach vorne mitgefahren, habe geguckt, dass ich mich da irgendwie gut positioniere, mich eben vor allem aus dem Quatsch raushalt, der da teilweise stattgefunden hat mit den Jedermännern und den vom 24-Stunden-Rennen. Das war ein bisschen stressig da mit so vielen Leuten auf dem Kurs. Genau, und dann bin ich in der zweiten Runde am Berg einfach mal so, ja, mal einen Ticken schneller gefahren, mal ein bisschen nach vorne gefahren. Und dann konnte ich mit Nele eigentlich dann eben auch in der zweiten Runde wegfahren. Und sie hat dann in der dritten Runde ein ordentliches Tempo, den langen Anstieg da, die hohe 8 hoch, vorgelegt. Also da musste ich mich schon ziemlich strecken, um da dran zu bleiben. Und habe auch ehrlich gesagt gehofft, dass sie da in der vierten Runde nicht noch mal schneller hochfährt. Und ja, es lief dann zum Glück für mich auf den Zielsprint raus, den ich dann für mich entscheiden konnte. Und ja, also mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder, falls es sich mal irgendwie anbietet. Ob ich mich jetzt jemals auf so die ganz langen Sachen wagen würde, weiß ich jetzt noch nicht. Da müsste ich vielleicht mal ein paar mehr Stunden trainieren. Genau, für mich ist auf jeden Fall jetzt noch die restliche Saison, haben wir noch drei Weltcups, einen in Frankreich, dann direkt danach die WM in Italien und dann eben noch zwei in USA drüben. Und ja, falls es vielleicht noch irgendwie da irgendwas mit Gravel oder so geben sollte, was noch irgendwie reinpasst, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dieses Jahr nochmal irgendwie ein, zwei Rennen zu fahren. Ansonsten sicherlich nächstes Jahr.
Ja, das war die liebe Ronja.
Und in der Zwischenzeit können wir auch die Drittplatzierte nachreichen. Das ist Lia Schrivers, die tatsächlich auch zusammen mit der Caro Schiff ins Ziel kommt. Und genau, Caro wird dann Vierte. Die beiden sprinten dann noch um den dritten Platz auf dem Podium. Genau, dementsprechend dann Glückwunsch an alle, die gefinisht haben, würde ich fast sogar schon sagen, weil ich weiß auf jeden Fall, wie hart das Rennen war. Und aber vor allem natürlich riesen Glückwunsch an alle auf dem Podium und vor allem an die deutschen, an den deutschen Meister und die deutsche Meisterin an der Stelle.
Genau, auch von meiner Seite aus. Ich hoffe einfach nur, dass wir die Trikots in diesem Jahr oder vielleicht auch im nächsten Jahr mal sehen werden. Ich hätte es Nele gewünscht, dass sie gewinnt, weil sie ist irgendwie so die, die Newcomerin des Jahres so bis jetzt und hat international sehr gute Ergebnisse eingefahren, Siege und wäre auf jeden Fall eine würdige deutsche Meisterin geworden und hätte das Trikot, glaube ich, auch oft sehr schön präsentiert im nächsten Jahr. Ich hoffe, dass Ronja auch einige Gravel-Rennen fahren wird. Sie hat ja gerade gesagt, wieso ihre Pläne sind noch für dieses Jahr. Also ich gehe mir nicht davon aus, dass sie bei einer EM und einer WM am Start ist. Und vielleicht, ja, führt sie dazu, dass dieses schöne Trikot sie dazu bewegt, dann im nächsten Jahr mehr Rennen noch irgendwie zu bestreiten, weil es wäre cool, das Trikot zu sehen. Das Gleiche ist aber auch bei den Männern. Ne? Ich meine, Emil Herzog ist World Tour Profi. Ich weiß nicht, wie sein Rennkalender jetzt auf der Straße aussieht. Ich weiß, dass er überlegt, noch ein, zwei Rennen zu fahren, aber das ist irgendwie mit dem Team anscheinend ein bisschen schwierig, dass er da die Freigabe bekommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir, denke ich mal, so Astrikonis, der wir bei Unbound sehen, wo er dieses Jahr ja auch schon am Start war, aber sonst glaube ich darüber hinaus kann auch gut sein, dass es nicht so oft sichtbar sein wird. Das ist schade, aber wir hätten ja, wir Rhein-Gravel-Fahrer hätten ja einfach auch besser sein können an dem Tag, um ihm das Trikot streitig zu machen oder in dem Fall zu schlagen. Von daher verdiente Meister die beiden.
Ja. Wie war dein Rennen? Ich hatte ja ganz kurz vorm Start noch kurz mit dir gequatscht und war glücklich, dass du mir noch gesagt hattest, dass die erste Abfahrt auf jeden Fall ein bisschen herausfordernd ist. Somit konnte ich mich da so ein bisschen drauf einstellen. Aber wie lief's bei dir?
Boah, also die letzten, ich glaube, ich habe es, also wer mich auf Instagram verfolgt, da hat es, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal mitbekommen. Also die letzten Wochen liefen irgendwie nicht so richtig gut. Also ich weiß nicht so richtig, warum ich mich nicht so kraftvoll fühle und generell wohl auf dem Rad, gerade so in dem Bereich, wo man irgendwie mal Richtung Limit geht. Und das ist auch so das Problem gewesen, weil ich habe auch schon im Winterberg nicht ans Limit gehen können, also quasi meine maximale Herzfrequenz ausschöpfen können oder in den Bereich rein, wo ich sage, okay, gut, hier ist wirklich so das Letzte, weil die Beine einfach vorher meistens schon zugemacht haben. Und das war jetzt leider bei der Deutschen auch so der Fall, so dass ich da eigentlich relativ schnell einfach in so einem, ja, wie soll ich es beschreiben, so einem Survival-Modus unterwegs war. Jetzt gar nicht unbedingt so, dass gar nichts ging, offensichtlich, weil mein Niveau ist irgendwie ja schon relativ hoch. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Also das ist jetzt ein solides Niveau, mit dem man arbeiten kann und was auf jeden Fall reicht, um bei Deutschland aufs Podium zu fahren. Aber es ist jetzt halt einfach nicht so, wo ich dann sage, okay, ich kann mal richtig schön tief gehen und das Rennen irgendwie gestalten. In dem Moment, als Emil da wegfährt, da bin ich einmal sitzen geblieben. Also einfach so auf meinem Watt stehen geblieben, weil ja, also es war nicht so, dass ich da am Limit war, aber ich konnte auch nicht tiefer gehen, weißt du, ich meine? Also es ist so ganz, das ist irgendwie komisch zu erklären auch so und ich habe dann irgendwann auch, wir sind ja 5 Runden gefahren, also von den genau 5 Runden und in der 3. Runde fährt E-Mail weg und ich war dann irgendwann auch so, ich habe dann noch einen Platten bekommen auch, als ich in der Gruppe um Platz 2 war und hatte dann echt auch so ein bisschen so ein Headfuck und dachte, oh boah, ey, ich habe jetzt gerade echt keinen Bock mehr, es fühlt sich einfach kacke an. Ich liege hier auf Platz 4, so ein bisschen im Niemandsland und ich fühle mich einfach nicht gut. So, und das war halt dann echt schon so ein bisschen deprimierend. Ich habe dann am Ende irgendwie dann trotzdem durchgezogen, auch irgendwie natürlich, weil es meine Geschwister waren da, meine Freundin und so und wir haben ein Video gemacht. Also irgendwie auch, gab genug Gründe, um das Rennen vor allem auch zu Ende zu fahren, so nicht nur für mich selbst, aber irgendwie auch für die Leute, die irgendwie den Weg auf sich genommen haben. Am Ende ist es auch geil, wie viele Leute einen ja auch irgendwie anfeuern, ne? Ich meine, ich habe ja auch ein, zwei Leute überrundet und ist dann auch schön, wenn die dann noch kurz die Luft finden, um mich anzufeuern. Und dementsprechend dachte ich, okay, gut, den muss ich jetzt irgendwie das Ding noch zu Ende bringen. Und war dann echt dann selber überrascht, dass ich dann auch auf Platz 3 vorgefahren bin, weil ich dann einfach wirklich nur so Cruise Control anhatte, so ein Tempomaten und einfach nur noch rumgefahren bin. Und dann habe ich dich ja überrundet an dem langen Anstieg hohen 8. Genau, und ich hatte vorher, glaube ich, Georg Egger, der war ganz auf Platz 3, vorher, glaube ich, eventuell schon gesehen, aber ich war mir nicht sicher. Fahr dann so hoch und da sagt mir vor dir schon einer, Egger ist nicht weit weg. Konnte mir aber keine Zeit sagen, dann meinst du auch so, nee, der ist nicht weit weg und dann komme ich oben am Berg an und dann sehe ich ihn, okay, dachte, okay, gut, muss ich mir jetzt hier doch wohl nochmal anstrengen, weil geht anscheinend noch um Platz 3. Fahre dann zu ihm hin, zum Georg und fahre dann auch direkt vorbei und komme dann alleine ins Ziel und hatte dann auch gar nicht mehr, hatte noch eine Minute Rückstand oder keine Minute oder irgendwie sowas zum Platz 2. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich wesentlich mehr Rückstand schon hatte. Das hat mich jetzt im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich da so ein bisschen den Kopf habe hängen lassen zu früh. Aber es war auch mega unübersichtlich. Also man wusste nie, wie viel Abstand ist. Man wusste nie, ich wusste meine Position. Aber dadurch, dass wir ja während des eigentlichen 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring unterwegs waren und so viele Überrundete auch, Du hast die Trikots nicht auseinanderhalten können. Also es war mega schwer, irgendwie einen Überblick zu behalten. Und dann ist die Strecke auch unübersichtlich, ne? Also du hast viele Abfahrten und dann halt so leichte Wellen, wo dann auch mal schnell Leute aus dem Blickfeld sind. Am Ende ist das so. Also der Rieger, der da Zweiter geworden ist, auch verdient der zweite Platz. Der war auch die Woche zuvor im Winterberg schon Dritter beim UCI-Rennen. Also mega starkes Rennen gefahren, auch zweimal gestürzt. Von daher, das Ergebnis geht für mich voll in Ordnung. Ich war sogar happy und irgendwie auch stolz, trotzdem nur Dritter geworden zu sein. Und irgendwie in den letzten zwei Jahren, manchmal war das deutsche Meistertrikot auch irgendwie ein bisschen so eine Bürde. Weißt du, also du bist immer im Fokus, also auch im Rennen, weil Leute gucken halt immer erstmal immer auf Meistertrikot und du bist immer der Marktrider. Also du, egal wie du dich bewegst, es fällt immer direkt jemand mit. Also du einfach so wegrollen geht halt damit nicht mit so einem Trikot. Und vielleicht wird das jetzt ein Ticken einfacher. Und natürlich schmerzt es, das Trikot nicht mehr zu tragen, weil ich es gerne getragen habe und auch stolz drauf war. Aber gleichzeitig ist das lilane Maloja-Trikot auch schön. Von daher, auf der Seite bin ich nicht ganz so sehr enttäuscht, weil ich glaube ich auch weiterhin gut auf dem Rad aussehen werde.
Auf jeden Fall. Aber echt ein Punkt, den ich super interessant fand bei dir, was du jetzt gerade gesagt hast, so die Atmosphäre und das Abliefern für Freunde oder für Nahestehende. Ich muss sagen, diese Atmosphäre irgendwie am Ring hat mich auch echt dann durchgetragen. Also ich finde, am Anfang war es echt überraschend heiß. Also ich habe überhaupt nicht, weil die ganze Woche eigentlich relativ kühl war, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass dass es warm wird. Und habe dann in der Startaufstellung schon gemerkt, boah, könnte gut warm werden. Hab dann einem Kumpel, der mich verpflegt hat, noch zugerufen, dass er auf jeden Fall Eissocken fertig machen soll, die er dann zum Glück auch fertig machen konnte. Und in der ersten Runde ging es mir richtig dreckig. Hab dann halt am Ende der ersten Runde tatsächlich eine Eissocke gekriegt für den Nacken. Und das war für mich der Gamechanger. Also ich glaube, ich hätte ohne Eis nicht durchfahren können, weil ich in der ersten Runde auch durch den Staub in der Lunge von der ersten Abfahrt, also bei uns, wir hatten in der ersten Abfahrt vielleicht 5 bis 10 Meter Sicht, einfach weil es so staubig war. Und ich hätte in der ersten Runde nicht gedacht, dass ich durchfahre, aber dann tatsächlich so die gesamte Atmosphäre, das Drumherum, super viele Leute da, die man kennt, da gewesen. Und das, ja, ich habe auch einen Kumpel mitgenommen, der gar keine Anmeldung hatte für irgendwas. Also der ist einfach nur als Zuschauer mitgekommen, weil ich ihm halt auch gesagt hatte, ich so, ey, guck dir das mal an. Selbst als jemand, der kein Radsport, also er fährt zwar selber auch Rad, aber selbst als jemand, der nicht Radsport verrückt ist, einfach ein mega geiles Event, um sich das mal reinzuziehen. Das ist halt einfach Festival nur mit Radsport kombiniert. Und ich finde, die Atmosphäre trägt einen da auf jeden Fall auch ein bisschen.
Ja, definitiv. Also hat natürlich die Vor- und Nachteile, dass das alles so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Aber komme ich auch gleich zu. Aber ich habe ja vor dem Start auch eine Kühlweste angehabt. Klar, das kann man irgendwie sagen, alles ein bisschen übertrieben, zu viel Tour geschaut. Aber das macht halt schon einen Unterschied, wenn du irgendwie quasi vor dem Start schon die ganze Zeit gekühlt bist. Ich habe es nach dem Ziel auch direkt rumgehabt. Und meine Schwester hat mir jede Runde auch Eissocken gegeben, große. Das war so geil. Also ich hatte gar kein Problem mit der Hitze. Ich hatte eher Probleme mit dem Staub, wirklich, dass mein Mund so trocken war und dass eigentlich das, was eigentlich sonst immer reicht, so an Trinken, vor allem auch an Trinken mit Kohlenhydraten drin, das hat halt einfach diesmal nicht gereicht, weil irgendwann war mein Mund so trocken, dass ich wirklich eingangs letzte Runde habe ich hinzugerufen, dass ich Wasser brauche, bin erstmal langsam in der Feed hergefahren, habe erstmal in Ruhe so aus einer 1,5 Liter Flasche getrunken, weil mein Mund so trocken war, weißt du, das war echt krass. Also das hatte ich so auch lange nicht mehr, dass ich so Probleme mit diesem Staub hatte. Wie gesagt, die Hitze ging dank des Eises. Aber ja, mit der Atmosphäre, ich meine, für mich ist Rad am Ring jetzt mal generell das Gravel-Rennen ausgenommen, oder nicht ausgenommen, aber eins der besten Veranstaltungen, die es so gibt. Also wenn man irgendwas mit Freunden machen will, oder einfach irgendwie nur Bock hat, ein bisschen was zu erleben, ist das geilste Event. Weil da ist es irgendwie so scheißegal, wie schnell du fährst, was für ein Rad du hast, wie du aussiehst. Weil da ist alles unterwegs und alles ist gemixt und du es weiß eh keiner, wo wer ist und alle sind am Leiden irgendwann. Weißt du, also die einen früher, die anderen später, aber ich bin dieses 24-Stunden-Rennen auch schon so oft in meinem Leben gefahren. Es ist einfach geil und ich kann es allen empfehlen, wenn sie Chancen haben, da mal teilzunehmen, einfach mal teilzunehmen. Die Tickets sind immer relativ schnell weg für die Teams, aber es ist ein geiles Erlebnis und auf jeden Fall empfehlenswert, wie du auch schon sagst, selbst nur zum Zuschauen vorbeizukommen, weil das ist ein riesen Chaos, was einfach geil ist. Wiederum dieses Chaos im Rahmen einer deutschen Meisterschaft, weiß ich nicht, das war jetzt so im Nachgang sicherlich suboptimal, gerade im Frauenrennen gab es ja, glaube ich, viele Zusammenstöße nicht, aber Aufeinandertreffen zwischen Männer und Frauen, Männer der Altersklasse, die Frauen auch unschöne Dinge zugeworfen haben und ich glaube da vielleicht sollte so eine deutsche Meisterschaft immer für sich alleine stattfinden und nicht in einem Rahmen von anderen Rennen, einfach um dem einen. Es war ein würdiger Rahmen, wo es war ein großer Rahmen, aber um denen dieses Alleinstellungsmerkmal zu geben, weil am Ende ist so ein Rennen zu wichtig, so eine Meisterschaft, wo es geht um ein Trikot, was du das ganze Jahr trägst, wo du in dem Fall dein Land repräsentierst weltweit bei Rennen. Es fällt mir schwer, irgendwie vielleicht auch ein Veranstalter da irgendwie irgendwelche Vorwürfe zu machen, weil die bewerben sich bei BDR oder beim German Cycling. German Cycling sagt, ja klar, machen wir, ist eine gute Idee so. Und vielleicht war es nicht so eine gute Idee, sagen wir mal so.
Ja, da auch vielleicht, das war auch ein Erlebnis, was ich in Winterberg hatte. Redet, wenn ihr im Rennen seid, also passt aufeinander auf, wenn ihr im Rennen seid und hört auch zu, was um euch drum passiert, wenn ihr im Rennen seid. Also jetzt so in dem Fall, ich glaube, wir haben es nur gehört und nicht selber mitbekommen, aber falls die Männer unter uns irgendwie sowas mitbekommen, wenn so Sachen passieren, die unschön sind, generell oder warum auch immer, aus was für Gründen, dann hört zu und greift ein oder greift zumindest verbal ein, einfach mal zu sagen, dass irgendwie gewisse Dinge nicht immer richtig fehl am Platz sind. Ich glaube, da tragen alle eine Verantwortung für, dass sich jeder in einem Rennen wohlfühlt und das fängt mit irgendwie dumm einem vor die Karre fahren an und hört dann halt auch mit verbalen Entgleisungen auch auf. Und ich finde, da sollten wir alle irgendwie aufeinander Acht geben, weil wir teilen uns am Ende des Tages alle dieselbe Rennstrecke und da sollten wir alle irgendwie ein bisschen aufeinander Acht geben und selbst wenn wir nicht betroffen sind, dann auch für andere einstehen. Ich hatte so ein Erlebnis in Winterberg, musste da jemanden zurechtweisen, der mehrfach Leuten vor mir vor die Karre gefahren ist und dann irgendwann noch mir vor die Karre gefahren ist und hatte ihm das dann einmal relativ deutlich gesagt, nachdem ich das dann irgendwie mehrfach gesehen hatte und er hatte dann halt auch irgendwie sich dann sogar fast bei mir bedankt, dass ich ihn darauf hingewiesen habe, weil er es selber nicht gemerkt hat und das ist, glaube ich, wichtig, dann kurz irgendwie zu reden im Rennen und Menschen darauf anzusprechen, wenn sie unkorrekte Dinge tun. Und ich glaube, da können alle von uns ein bisschen mithelfen.
Ja, das sind sehr gute Worte. Und da abschließend zu diesem Thema von meiner Seite auch, oder nicht zu diesem Thema, aber generell ein riesen Respekt an alle, die da irgendwie teilgenommen haben beim Gravelrennen, egal über welche Distanz, auch wenn ihr zum Teil schieben musstet. Aber da hab ich habe da wirklich riesen Respekt vor, weil wir leiden da vorne ja auch, ne? Wir fahren nur alle irgendwie unterschiedliche Geschwindigkeiten offensichtlich, aber habe ich wirklich zwischendrin im Rennen dachte ich nur, Leute, tut mir leid, gibt ja auch jemanden, der den Com nach mir benannt hat.
Paul Voss, und, was hast du geraucht?
Ja, richtiger
heißt dieser KOM.
Genau. Auf Strava, fair enough. Aber was ich halt nur sagen muss, ist halt, das ist halt die Hölle des Nordens und da, wo du runterfährst, musst du halt auch wieder hoch. Und ich kann dir sagen, dass das Asphaltstück zu Hohen Acht auch nicht schön ist.
Das stimmt.
Ist halt glatt. Aber da, also da laufen auch regelmäßig Leute diese letzten steilen Rampe da hoch bis zur Verpflegung, bevor es dann runtergeht. Also es ist sowohl im Gravel als auch auf der Straße verdammt hart. Aber das ist halt auch die Nordschleife. Ne? Also die hat halt viele Höhenmeter auf relativ wenig Kilometern. Und ja, leider ist das halt so, wenn man runterfährt, muss man auch irgendwo wieder hoch. Und ich kann euch sagen, Es war mal irgendwann geplant, so ein Steilstück oben kurz vor Hohen Acht mit reinzunehmen, die quasi links neben der eigentlichen Rennstrecke ist. Das war irgendwann mal irgendwie, glaube ich, so ein Testweg oder so ein Weg zum Ausbremsen. Und der ist wirklich so steil, so in Stufen, dass ich da kaum hochkomme. Also da habe ich dann auch irgendwann gesagt, also da will ich nicht hochfahren. Also weil ich da auch nicht hochkommen würde, wahrscheinlich nach 5 Runden. Von daher, ja, ist jetzt keine Ausrede, aber ich würde sagen.
Bist du diesen Wurzelteppich jede Runde gefahren? Dieses Stück?
Ja, okay. Klar.
Gut, weil ich bin es, glaube ich, dreimal gefahren und zweimal muss ich absteigen. Ich glaube, einmal muss ich absteigen in der ersten Runde, weil vor mir Leute ausgebildet sind.
Da muss man sich echt mit beschäftigen. Ja. So. Aber da zum Beispiel, das war interessant, als wir das erste Mal uns diese Strecke angeschaut haben, vor 3 Jahren oder 2 Jahren, da haben wir eine Ausfahrt gemacht mit ein paar Leuten. Also verschiedene Level an Fitness. Und der Großteil fand es geil. Der sagt, ja, ein bisschen was muss ja auch drin
voll
sein,
technisch. Also ist ja auch kein gefährlicher Abschnitt. Ist ja einfach nur anspruchsvoll.
Ja, genau. Ja, genau. Und deswegen dachte ich so, klar, der Kurs ist challenging, genauso wie Winterberg. Aber das sind halt die Gegebenheiten, ne? Es gibt auf jeden Fall auch einfache Rennen, definitiv.
Genau.
Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Übrigens gibt es zur Deutschen Meisterschaft auch wieder ein YouTube-Video von mir. Und zwar auf dem Outside-YouTube-Kanal. Das kommt jetzt am Donnerstag, den 30. Juli heraus. Den Link dazu findet ihr bei uns unten in den Shownotes. Und auch da gerne wieder liken, lasst einen Kommentar da. Folgt dem Kanal, weil da dieses Jahr noch zu EM und dann auch zu WM Videos rauskommen werden. Weil wir gerade bei der Deutschen sind, abschließend zu dem Themenfeld würde ich gerne sagen, dass die Deutsche Meisterschaft 2027 schon feststeht. Und zwar findet die im nächsten Jahr, das könnt ihr euch alle schon mal eintragen, am 11.09.2027 am Rennsteig statt. Und zwar im Rahmen des Rennsteig Gravel Oberhof. Das ist in Thüringen. Ich glaube, das Thüringer Wald müsste das sein. Und wird von einem erfahrenen Veranstalter Matthias Hahn, mit dem bin ich früher U23 auch schon Radrennen gefahren zusammen. Der veranstaltet seit Jahren Rennen da in der Region. Findet in diesem Jahr übrigens auch schon statt, dieses Rennen. Zum zweiten Mal, und zwar vom 11.09. bis zum 13.09. Könntet ihr da quasi die Runde von der Deutschen für nächstes Jahr auch schon mal abfahren. Die 26 Kilometer lang mit ungefähr 400 Höhenmetern. Und im nächsten Jahr ist dann dieses Rennen quasi die Deutsche Meisterschaft und nur Deutsche Meisterschaft, also kein anderes Rennen drumherum. Übrigens ist es auch das Finale der German Gravel League, mit der wir uns auch nochmal näher befassen werden, weil es da ja sicherlich auch noch spannende Entwicklungen in Zukunft geben wird. Also, wenn ihr Bock habt, dieses Jahr schon mal die Deutsche Meisterschaftsstrecke abzufahren, dann vom 11.09. bis zum 13.09. könnt ihr das beim Rennsteig Gravel Oberhof gerne schon machen. Und nächste, die Deutsche, ist am 11.09.2027.
Hat der Gravel-Sport in Deutschland da dem Straßenradsport etwas voraus? Ich wüsste gar nicht, ob die Straßen-DM nächstes Jahr, ne?
In dem
die steht
Fall schon.
Nicht, oder?
Ich war bei der Deutschen überrascht, jetzt bei der Gravel-Deutschen, als auf der Bühne gesagt wurde, ja, die Deutsche für nächstes Jahr steht schon fest. Und finde ich super. Ja. Also ganz ehrlich, ne, das ist international das größte wachsende Segment, so auch was zu Sales angeht. Und dass du da dann keine Veranstalter irgendwie findest, das ist dann auch schon, also.
Ja, aber cooles Signal, glaub, auf jeden Fall. Cooles Zeichen, finde ich.
Ja, definitiv. Und ich kenne den Matthias auch. Und das wird eine geile Veranstaltung. Die werden sich da richtig Mühe geben und die geben sich jetzt schon richtig Mühe. Und wird, glaube ich, nice.
Geil. Jo, dann vielleicht noch so ein bisschen rückblickend auf Winterberg und die grüne Hölle, den Nürburgring. Wir hatten eine Frage von einem Zuhörer, was die Reifenwahl angeht. Vielleicht können wir einmal kurz sagen, was wir so gefahren sind und dann auch nochmal generell einmal kurz drüber sprechen. Genau, ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich bei uns beiden, wir haben so, glaube ich, beide unsere Favoriten auf jeden Fall, natürlich auch an der Stelle von Schwalbe vorbelastet oder natürlich auch unterstützt und dadurch auch super gerne darauf unterwegs. Sag mal, was bist du bei den Rennen gefahren?
Bei der Deutschen bin ich vorne 45er G1 RX Pro gefahren und hinten 45er RS. War auch mit der Wahl zufrieden. Ich bin das auf der Zip Explore Felge gefahren, also auf der breiten, wodurch der Reifen 48 mm breit wird. Und das war gut. Also ich hätte jetzt vorne keinen anderen Reifen fahren wollen. Ja.
Was hast du gefahren? Tatsächlich bei beiden Rennen den Thunderbird, also den Mountainbike-Reifen tatsächlich.
Den fährst du immer,
den irgendwie total geil. Also der baut bei mir auch exakt wie angegeben 54 mm. Klingt mega viel, ist auch super viel, aber fährt sich viel, viel schneller, als er klingt und auch als er aussieht. Es ist generell so, also ich finde, ich habe mich auch super wohl gefühlt mit den Reifen. Ich finde sowohl ja in Winterberg auf der Skipiste ja irgendwie total gut, weil er dann irgendwie total viele Stöße abfedert und jetzt auch irgendwie diese erste Abfahrt am Nürburgring auf diesem losen Schotter. Also in der ersten Runde war das ja wirklich noch so eine richtig so ein Schotterfeld und ja, da kann man schon oder da merkt man schon echt, dass man Leute auch so neben der Ideallinie überholen kann mit dem Reifen. Oder halt, wenn man so einen großvolumigen Reifen einfach fährt. Und es gibt einem auf jeden Fall Sicherheit, was das angeht. Und halt auch echt so ein bisschen Reserve, wenn man mal irgendwie, ja, man hat es ja oft irgendwie, man fährt, man ist an einem Hinterrad und kann nicht ganz sehen, wo man lang fährt oder sich die Linie nicht immer aussuchen. Und ich finde halt, mit so einem breiten Reifen hast du halt immer echt noch mal so ein kleines Polster, wenn irgendwie was schief geht oder wenn man sich mal für eine falsche Linie entscheidet, der das dann noch mal ausbügelt, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde generell, kann man auf jeden Fall empfehlen, testet fleißig rum. Also es gibt ja super viele Luftdruckrechner, irgendwie von einerseits von SRAM. Ich hatte mal auch mal einen von Wolftooth, glaube ich, den es auch als App gibt, der nochmal super detailliert misst. Es lohnt sich einfach extrem, auch so Nachkommastellen nochmal rumzutweaken und nochmal anzupassen. Auch wenn man jetzt so zum Beispiel wie wir in der Hitze in der Startaufstellung steht, ist so ein Reifen natürlich viel, viel praller, als wenn man den im kalten Keller aufpumpt. Und sich da einfach mit beschäftigen und auch echt aktiv immer verschiedene Luftdrücke zu fahren und zu gucken, wie sich der Reifen verhält, finde ich, macht mir immer echt auch viel Spaß, das so rauszufinden, wann ein Reifen irgendwie gut funktioniert und wann er vielleicht auch kippt. So vom Luftdruck, also wo es dann wirklich zu viel oder zu wenig wird, da kann man sich echt eigentlich ganz gut rantasten. Und ich finde, wenn man da so alle paar Ausfahrten ein bisschen, vielleicht mal 0,1 Bar rauf oder runter geht, auch vorne und hinten, vielleicht mal vorne habe ich meist so 0,1 Bar weniger drin als im Hinterrad, kann man schon echt ja mit ein bisschen rumprobieren, auch mit dem Reifen, den man aktuell schon fährt, also da muss man gar nicht unbedingt was neu kaufen, aber einfach mit dem Reifendruck echt viel rumspielen, ist jetzt auch, glaube ich, keine Rocket Science, aber das an der Stelle echt mal so als Tipp. Und ja, traut euch auf jeden Fall einen breiten Reifen zu fahren. Und was ich auch noch immer interessant finde, was ich auch vielen Leuten immer sage, man sieht einem Reifen nicht an, ob er schnell oder langsam ist. Zum Beispiel beim RX, als ich ihn das erste Mal gefahren bin, ich habe mich wirklich darauf eingestellt, dass der bedeutend langsamer rollt als der G1 RS, was aber überhaupt nicht der Fall ist zum Beispiel. Also ich finde, der rollt unfassbar gut und da kann auch bestimmt irgendwann mal jemand mit viel Reifenahnung oder hat bestimmt auch schon jemand mit viel Reifenahnung bei dir im Podcast oder in anderen Podcasts erklärt, dass da an der Stelle die Karkasse dann eigentlich den viel größeren Unterschied macht als das Profil. Und ja, deswegen, ich glaube einfach, das Wichtigste ist experimentierfreudig sein und sich eigentlich nie damit zufrieden geben, was man eigentlich gerade so hat, sei es jetzt Luftdruck oder Reifenwahl, und einfach immer so ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, das hilft eigentlich immer weiter.
Naja, also auch in dem Fall, was du meinst mit dem RX. Also ich kenne natürlich da auch so ein paar Daten zu und ja, kann es auch bestätigen, dass der wesentlich schneller ist, als das man vermutet. Daher will ich den auch sehr oft, sobald es gröber wird oder ich mehr Grip auf dem Vorderrad brauche. Und ja, von daher, aber ich meine, wie du schon sagst, das mit dem Reifendruck, da kann man so viel rumprobieren, gerade meine Kombination mit 45er Reifen und der Explore-Felge, da muss man auch echt sensibel rangehen an die Sachen und auch auf die Nachkommastellen richtig achten, wo das einen großen Unterschied zum Teil macht. Aber auch da, ich habe jetzt noch nicht mal einen perfekten Druck immer gefunden, weil das ist dann wirklich schon zum Teil auch 1-2 Kilo mehr Gewicht, die wir am Rad, hast du mehr Flaschen mit oder nimmst du mehr Nahrung mit, das macht halt einfach dann auch mal einen Unterschied. Ist natürlich auch je nachdem, wo du unterwegs bist, aber zum Beispiel Rennen wie Unbound, muss man da echt aufpassen, diesen Kompromiss zwischen Komfort plus irgendwie auch Pannensicherheit durch ein bisschen höheren Luftdruck, der ist dann schon irgendwie sehr wichtig und ja. Deswegen rumprobieren, wie du es gerade schon gesagt hast, es gibt verschiedene Apps oder was auch immer, wo man das errechnen kann und einfach mal so ein bisschen rantasten.
Genau. Und einfach, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich auf dem Reifen wohlfühlt und dass man, was ich immer noch ganz gerne mache, ist gerade, wenn ich einen neuen Reifen drauf habe, irgendwie einmal kurz in den Wald fahren, ein paar Kurven oder immer dieselbe Kurve fahren und immer ein bisschen schneller reinfahren und dann gucken, okay, wann fängt der Reifen so ein bisschen an zu rutschen. Das ist natürlich auch für jeden Untergrund immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, ich glaube, jeder oder jede hat irgendwie so ein Fenster, in dem man sich wohlfühlt und in dem man sich vielleicht nicht wohlfühlt. Und das halt einfach auszuprobieren, wie weit man da gehen kann. Ne? Manche kommen mit einem Slick oder mit einem Semi-Slick super gut klar und wieder andere brauchen ein bisschen mehr Profil. Und ja, sich da einfach so ein bisschen auszuprobieren oder da ein bisschen rumzuprobieren, hilft auf jeden Fall weiter. Und genau, das ist so ein bisschen die, die Antwort auf die Hörerfrage an der Stelle.
Gut, dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Also ich bin auf jeden Fall durch, im wahrsten Sinne des Wortes, und bin froh, dass ich mich gleich ins Bett legen kann. Bitte entschuldigt, wenn ich mich heute komisch angehört habe oder irgendwie so ein bisschen durcheinander geredet habe. Aber ja, bin wirklich leicht fertig. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem genossen, uns zuzuhören. Und erstmal den Leuten viel Spaß, die daran teilnehmen an der Strava Challenge. Gönnt euch die 200 Kilometer pro Woche in den nächsten 5 Wochen, um dann die schönen Reifen von Schäuble zu gewinnen. Und du, Simon, du guckst mal, ob du irgendwie noch Zeit findest für die Europameisterschaft und bis dahin noch ein bisschen trainieren.
Ne? Ja, ich werde mich aufs Rad schwingen. Und ich habe jetzt von deinem Coach auch ein paar Paniktraining-Intervalle verschrieben bekommen. Oder zumindest freigegeben bekommen, dass Paniktraining gar nicht so verkehrt ist. Von daher, das werde ich ein paar Mal einbauen bis dahin.
Top. Dann, wie immer, liked, subscribed.
Aktiviert die Glocke.
Kommentiert. Genau, läutet die Glocke. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schickt ihr uns zu, irgendwie bei Instagram.
Strava.
Pipapo. Strava, genau, im Strava-Club. Und dann hören wir uns wieder
genau.
In 2 Wochen.
Und du genießt dein Trainingslager.
Ja,
wunderbar. Ich versuch's. Lieben Dank fürs Zuhören. Ciao.
Top. Danke euch, ciao.